Einen schönen guten Morgen, jetzt sind alle wach. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe so festgestellt, ich als Mensch, ich mag eine Situation nicht. Und zwar, das ist die Situation, dass man warten muss, dass man auf etwas wartet. Ich weiß nicht, jeder kennt diese Situation, denke ich, dass man wartet, man steht in einer Schlange, zum Beispiel in einer Essensverteilung, in der Mensa, wenn ich zurückdenke, und jemand drängelt, der hält es nicht mehr aus. Er möchte das Warten abkürzen und schneller dran. Und ich denke, wir alle kennen Situationen, wo wir warten müssen. Warten ist eine unangenehme Situation. Oder man steht an der Ampel und die Ampel scheint kaputt zu sein. Sie bleibt rot. Ja, man sitzt im Wartezimmer beim Arzt, alle sind krank, husten. Man eigentlich ist gar nicht so krank, aber man sitzt da und muss warten. Jetzt haben wir es ja Advent und wir haben es zwar schon den dritten Advent, aber den Kindern ist das natürlich nicht schnell genug. Sie wollen jetzt schon ihre Geschenke, sie haben es satt schon zu warten. Und so sind wir Menschen. Wir wollen unsere Zeit, die wir hier auf Erden haben, füllen mit Ereignissen, damit es spannend ist, damit es unterhaltsam ist, damit es eine angenehme Zeit ist. Und ich denke, das ist völlig normal, ja. Und wir haben heute, wie der Jörg schon gesagt hat und wie wir gesehen haben, den dritten Advent. Ja, also die Wartezeit nähert sich dem Ende. Wir haben es bald Weihnachten, dann ist Heiligabend und wir können uns da freuen und daran erinnern, dass Jesus Christus als Baby geboren wurde auf dieser Welt und Mensch wurde. Und wir werden jetzt schon mal ein bisschen reingucken in diese Bibelgeschichte, aber nicht direkt in die Bibelgeschichte vom Heiligabend, sondern direkt die daran anknüpft. Und lasst uns dazu Lukas aufschlagen. Und zwar im Lukas, im zweiten Kapitel. Da könnt ihr mitlesen, wenn ihr wollt. Lukas, Kapitel 2, die Verse 21 bis 25, bis 35. Das ist erstmal bis 25. In der zweiten Folie geht es dann weiter. Ich lese das einmal vor. Und als 8 Tage vollendet waren, als man das Kind beschneiden musste, da wurde ihm der Name Jesus gegeben, den der Engel genannt hatte, ehe er im Mutterleib empfangen worden war. Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz Moses vollendet waren, brachten sie ihn nach Jerusalem, um ihn dem Herrn darzustellen, wie im Gesetz des Herrn geschrieben steht, alle männliche Erstgeburt soll dem Herrn geheiligt heißen. Und um ein Opfer darzubringen, wie es im Gesetz des Herrn geboten ist, ein paar Turteltauben oder 2 junge Tauben. Und siehe, es war ein Mensch namens Simeon in Jerusalem, und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist war auf ihm. Würdest du eine Folie weiterschalten? Danke dir. Ja, und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen habe. Und er kam auf Antrieb des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus hineinbrachten, um für ihn zu tun, was der Brauch des Gesetzes verlangte, da nahm er es auf seine Arme, lobte Gott und sprach, nun, Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Und Josef und seine Mutter verwunderten sich über das, was über ihn gesagt wurde. Ja, also die Geschichte, die davor geschehen ist, die kennen wir von letzten Weihnachten, denke ich mal. Das ist die Geschichte, die wir am Heiligabend vielleicht auch hören werden und wo sich auf jeden Fall Heiligabend drum dreht. Und jetzt geht es weiter. Jetzt ist Jesus geboren in dieser Geschichte und da wollen wir doch mal reingucken. 8 Tage nachdem Jesus geboren wurde, war es Brauch und Gesetz im Judentum, dass die Beschneidung vollzogen werden musste. Und das taten Maria und Josef dann oder haben es machen lassen in Bethlehem. Und 40 Tage nach der Geburt war es aber auch so vom Mose vorgeschrieben in Mose, dass Frauen zum Tempel gehen sollten, 40 Tage später bei den erstgeborenen Sohn und Opfer bringen sollten. Einmal als Dankeschön, dass ein Kind da ist, und einmal zur Reinigung. Denn die Frauen waren in dem Sinne unrein, dass sie den Tempel eigentlich nicht betreten durften, weil sie geblutet haben und die Geburt da war. Und da gab es halt diese Reinigungsgesetze damals. Und deswegen zwei Tiere, wie wir gesehen hatten. Diese Turteltauben oder zwei junge Tauben stehen im Text. Und es ist so, die Reichen, die mussten ein Schaf opfern und eine Taube. Aber die Armen durften auch zwei Tauben opfern, und deswegen haben die das gemacht. Also sie waren, sag ich mal, gläubige Menschen, die sich auskannten in ihrer Religion, in ihrem Glauben, und haben dies auch gemacht. Ja, sie sind nach Jerusalem, 10 Kilometer entfernt, gewandert. Und dort trafen sie jetzt einen Menschen. Einen Menschen, den wir uns ein bisschen genauer angucken heute. Einen Menschen, über den die Bibel gar nicht so viel sagt. Das ist die einzige Stelle, wo er in der Bibel vorkommt, ist hier. Und dieser Mensch heißt Simeon, und wir lesen, dass er gottesfürchtig war. Also ihm war Gott nicht egal, sondern er hatte sogar Ehrfurcht vor ihm, Furcht. Also der Anfang der Weisheit war auf ihm. Und ja, er wartete auf den Messias, auf denjenigen, der die Rettung für das Volk Israel, für die Juden sein würde und für die Heiden, wie es hier steht. Und ganz besonders ist es doch hier, dass es steht, dass er den Heiligen Geist, dass der Heilige Geist zu ihm gesprochen hatte, dass er, ja, der Heilige Geist auch auf ihm war. Und natürlich war das nicht permanent. Bei uns Christen heutzutage, die wir wiedergeboren sind, ist der Heilige Geist permanent. Wir sind versiegelt mit ihm. Er wohnt in uns, der Heilige Geist. Er verlässt uns nicht. Wir können ihn zwar betrüben, aber anders als bei Simeon, er verlässt uns nicht. Aber hier lesen wir, Simeon war treu und der Heilige Geist war auf ihm. Und er hat auf den Heiligen Geist gehört und sich führen lassen. Er hat ihn wahrgenommen, ernst genommen und hat sich von ihm lenken lassen. Und er hat gewartet. Und diese Wartezeit, diese Adventszeit, ist auch für uns Christen eine wichtige Chance, denn wir sollten uns auch auf eine Sache fokussieren und nochmal vor Augen führen, immer wieder, dass der Herr wiederkommt. Ja, er ist gekommen als Mensch auf die Erde, aber er wird wiederkommen, lesen wir in der Bibel. Und darum möchte ich heute ein paar Worte verlieren, darum möchte ich heute sprechen. Und ich lese mal den 1. Thessalonicher vor. Und zwar im 1. Thessalonicher, Kapitel 5, Vers 3. Da steht geschrieben, wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen, wie die Wehen einer schwangeren Frau. Und sie werden nicht entfliehen. Mir geht es hier um die Art und Weise, wann kommt Jesus wieder? Wir lesen das Zeichen hier. Er wird kommen, wenn die Zeichen oder diese Prophezeiungen sich erfüllen, wie die Wehen einer schwangeren Frau. Und wie sind die Wehen einer schwangeren Frau? Ja, sie sind schmerzvoll zum einen, aber darum geht es mir nicht, sondern es ist so, dass kurz vor der Geburt häufen sich die Wehen. Die Zeichen der Wiederkunft werden kurz vor Jesus wiederkommen, sagt hier die Bibel, sich häufen. Und achtet mal darauf jetzt, wenn wir ein paar Zeichen durchgehen werden. Ich habe einige Zeichen aus der Bibel gefunden. Ich habe mich auch es gibt einen Theologen, der heißt Roger Libby, und der ist aus der Schweiz. Er ist jemand, der auch Bibelübersetzungsarbeit macht, ein Mensch, der sein ganzes Leben lang die Bibel studiert hat und letztendlich geguckt hat, wo gibt es Erfüllungen zum Thema Wiederkunft. Wann sehen wir unseren Herrn wieder? Und er hat diese ganzen Zeichen und deren Erfüllungen mal aufgelistet. Und ich habe uns ein paar, die wir kennen, um es im Rahmen zu halten, rausgesucht. Lasst uns da mal reingucken. Und zwar sind das jetzt erfüllte Bedingungen der zweiten Ankunft des Messias. Und wir sehen die erste Bedingung, die sich schon erfüllt hat, die sich in der Bibel in Jesaja 66, Vers 8 stellt. Wir lesen die Bibelstellen nicht jetzt vor, weil das wird den Zeitrahmen sprengen. Und zwar ist die Gründung des Staates Israel. Israel ist gegründet worden. Wir müssen wissen, 70 nach Christus haben die Römer Israel dem Erdboden gleichgemacht. Sie haben den Tempel verbrannt, Israel gab es nicht mehr. Die Juden konnten nicht mehr dort wohnen und es war eine Fläche, die brach lag. Und sie war unbewohnt, fast 2000 Jahre lang. Und dann plötzlich erfüllt sich diese Prophezeiung. Am 14.05.1948 wird Israel, der Staat, gegründet. Zum zweiten Punkt. Die Wüste blüht. Ja, das hängt zusammen mit dem ersten Punkt. Und zwar dadurch, dass die ganzen Juden wieder zurückkamen, haben sie ihre Länder bewirtschaftet, haben sie das Land wieder bewirtschaftet. Sie haben über 800 Millionen Bäume gepflanzt und Israel ist grüner als jedes Nachbarstaat um ihn herum. Also es ist interessant, wie aus dieser Wüste, und es war wirklich Wüste für fast 2000 Jahre, wieder Leben kommt. Das Ganze steht in Hesekiel. Der Berg Zion, der Tempelberg auch genannt. Die UNO hatte Israel, auch wenn sie sich gründen durften als Staat, untersagt, Jerusalem wieder einzunehmen und auch den Tempelberg zu besetzen. Das durften sie nicht, das war internationales Gebiet, das gehörte keinem sozusagen. Und dennoch kam es dazu. Wie kam es dazu? Es kam dazu, dass 1967, die Araber, die Staaten um Israel herum, beschlossen hatten, Israel vernichtend auf einmal zu schlagen. Und sie griffen in dem Sechstagekrieg Israel an und bombardierten Israel 6 Tage lang. Doch tatsächlich kam es so, dass Israel gewonnen hat, diesen Krieg. Und sie haben den Tempelberg erobert, direkt im Anschluss. Und das war am 7.6.1967, hat sich diese Prophezeiung also auch erfüllt, die geschehen muss, damit der Herr wiederkommt. Und ich lese uns mal aus Matthäus etwas vor. Matthäus 24, und wir werden einige Verse in Matthäus lesen, das heißt, ihr könnt da ruhig mit aufschlagen. Matthäus 24, Vers 3. Matthäus 24, Vers 3. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten die Jünger allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird dies geschehen und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein? Und es ist so, Jesus ist alleine mit seinen Jüngern, er hat eine Zeit, wo nur die Jünger da sind und Fragen stellen und sie wollen diese eine Frage wissen, wann werden sie ihn wiedersehen, wenn er jetzt in den Himmel aufsteigt? Und ja, er gibt ihnen Antwort. Und diese Antwort ist Gold wert für uns, um zu erkennen, wann er wiederkommt. Ja, er sagt das nicht umsonst. Er hat sich die Zeit nicht umsonst genommen für seine Jünger und für uns. Und darauf gibt es jetzt weitere 11 Zeichen in dieser Endzeitrede auf dem Tempelberg. Und die wollen wir uns mal angucken. Ja, Verführer kommen ist ein Zeichen, was geschehen wird, hat Jesus gesagt. 5000 Propheten haben in Afrika in den letzten paar Jahren gesagt, ich bin Jesus Christus. Und ich kann mich erinnern, in der Synagoge hat mir auch jemanden, der gesagt hat, ich bin Jesus. Und so ist das. Also es gab es davor in der Geschichte, gab es so eine häufige Aussage nicht. Und wir wissen, dass sehr viele neue Religionen, neue Sekten, neue Denkweisen entstehen. Und dass die Verführung groß ist in unserer Zeit. Ja, also diese Prophezeiung oder dieses Zeichen hat sich erfüllt. Das zweite ist Kriege kommen. Und Kriege, nicht wie sie davor waren, sondern Kriege, dass viele Völker miteinander kämpfen werden, wurde gesagt als Zeichen. Und wir wissen, im Ersten Weltkrieg, den gab es im 20. Jahrhundert, den Zweiten Weltkrieg gab es und mittlerweile gab es schon viele Kriege auch danach. Im Ersten Weltkrieg gab es 10 Millionen Tote, im Zweiten 55 Millionen und bis heute weitere 50 Millionen in verschiedenen Kriegen. Und ja, es ist bedrückend, aber das ist ein Zeichen, was wir ganz klar sehen. Das gab es in der Geschichte der Menschheit, gab es nie sowas wie diese schlimmen Kriege. Das gab es nicht. Es gab zwar Kriege, aber nicht in dem Ausmaßen und sie häufen sich. Hungersnöte. Ja, es war schon immer so, dass es Dürrezeiten gab und Menschen unter Hunger gelitten haben. Aber in den Ausmaßen, wie wir heute Hungersnöte haben, gab es das auch noch nie. Wir haben zurzeit 800 Millionen Menschen, die kein Essen haben, die unter Hunger leiden. Und das hängt damit zusammen, dass die Reichen reicher werden und die Verteilung der Güter ungerecht ist. Die verschwenden das Essen und die Armen haben nichts und sie können sich auch nicht entwickeln und das wird immer mehr ausgenutzt. Und so ist dieses Zeichen auch erfüllt. Ja, das vierte Zeichen, Revolutionen. Im 20. Jahrhundert und auch im 21. Jahrhundert haben wir große Revolutionen erlebt, die es davor noch nie gab, in dem Ausmaßen, auch mit vielen Toten. Wenn wir überlegen, in China gab es eine Riesenrevolution mit Mao, in Russland, als der Kommunismus fiel, es war ja auch eine Revolution. Und in Persien gab es eine große Revolution, als die Religion an die Macht kam, kann man sagen. Und heutzutage ist es einfach, würde ich sagen, unsere Zeit ist die Zeit der Revolution. Und dieses Zeichen hat sich also auch erfüllt. Krankheiten, Seuchen und Epidemien steht hier als fünftes. Und ja, es gibt AIDS, es gab die Pocken, es Hepatitis B und C und es gibt viele Nikotintote. Es gibt viele, viele Menschen, 1 Milliarde Menschen heißt es, laut Statistik sterben an Krankheiten. Also nicht an Altersschwäche, sondern an Krankheiten. Und das gab es noch nie zuvor in der Geschichte der Menschen. Denn auch als es die Pest gab, das war eine schlimme Seuche, eine Epidemie, die gravierend war. Aber sie war ein Vorzeichen. Ja, die Erfüllung der Zeichen sehen wir jetzt. Und wir erleben sie auch jetzt. Die Erdbeben zum Beispiel hatten wir auch im 21. Jahrhundert in Japan, ganz schwere Erdbeben. Im 20. Jahrhundert China und Japan und auch ja im Raum Asien gab es große Erdbeben. Und sie häufen sich. Ja, weitere Zeichen sind es, dass die Christen verfolgt werden. Ja, zur Zeit Neros gab es auch Christenverfolgung. Es gab Christenverfolgung. Seitdem Christus die Welt verlassen hat, werden Christen in seinem Namen verfolgt. Doch diese Verfolgung, die es heutzutage gibt, die gab es noch nicht. Zurzeit 2002 allein sind 200.000 Christen ermordet worden. Bei der Verfolgung 800.000 Christen momentan leben in Ländern, wo sie unterdrückt werden und verfolgt werden während ihres Glaubens. Also es ist wirklich ein Ausmaß, was zwar in den Medien nicht so erzählt wird, weil es total unangenehm ist, natürlich. Aber es ist Fakt, Christen werden mehr verfolgt als jemals zuvor. Und das ist uns in Deutschland natürlich nicht bewusst, aber es ist dennoch wahr. Ein weiteres Zeichen, was sich erfüllt hat, ist der Abfall vom Glauben, nicht der Müll. Der Abfall vom Glauben sehen wir allein schon im Ende 20. Jahrhundert, Anfang 21. sehen wir, plötzlich gehen die Menschen nicht mehr in die Kirchen. Die Kirchen werden leerer und die Menschen wollen nichts mehr, sie suchen nicht mehr Gott, sie wollen nichts mehr von Gott wissen, denn sie vertrauen lieber auf die Wissenschaft, die ihnen sagt, einen Gott gibt es nicht. Und jeder, der glaubt, ist dumm, ist nicht intelligent, ist nicht gebildet. Und so gibt es einen sehr großen Abfall vom Glauben leider in unserer Gesellschaft. Und in dieser Zeit, mehr als es jemals gab, immer schon haben die Menschen gestrebt nach einer Beziehung zu Gott. Sie waren religiös, sie haben gerne geglaubt. Heutzutage ist das nicht mehr der Fall. Terrorismus, ja. Im 21. Jahrhundert, sage ich mal, ist die Blütezeit des Terrorismus. Wir haben das wie noch nie zuvor in der Geschichte gesehen, dass auf einmal aus dem Nichts Gewalt entsteht, aus religiösen Gründen und aus fanatischen Nachfolgen. Und dieses Zeichen hat sich auf jeden Fall erfüllt. Wir sehen, selbst in Deutschland gibt es Anschläge. Und es ist ständig in den Medien Terrorismus. Zehntes Zeichen, moralischer Verfall oder Zerfall. Und zum Beispiel die Ehe für alle gibt es. Es gibt Abtreibungen, was nichts anderes ist als Mord. Es gibt sexuelle Perversionen. Und immer wenn man sich als Mensch nach einer normalen Grenze sehnt oder diese ausspricht, ist man direkt intolerant. Man toleriert nicht die anderen Mitmenschen. Also ein moralischer Verfall ist gar nicht zu verleugnen. Es ist auf jeden Fall fast wie Sodom und Gomorra. zurzeit. Und somit ist dieses Zeichen erfüllt. Jetzt enden wir mal mit einem positiven Zeichen noch, und zwar das Evangelium an alle Nationen. Also, dass die Bibel letztendlich in alle Sprachen an die Menschen übersetzt ist. Und tatsächlich ist es so, die Bibel gibt es mittlerweile in 5700 Sprachen und Dialekten, und alle Nationen sind schon länger erreicht mit dem Evangelium. Also dieses Zeichen hat sich schon länger erfüllt. Und wir wissen, oder wir können wissen, dass alle Zeichen in der Bibel, die genannt werden, und Prophezeiungen, alle haben sich erfüllt. Es muss nicht ein einziges Zeichen mehr geschehen, damit unser Herr wiederkommt. So laut der Bibel, und wenn wir ihr glauben, und wir sehen, sie trifft mit hoher Wahrscheinlichkeit zu, kann Jesus jeden Moment wiederkommen. Das heißt nicht, dass wir heute noch, dass wir noch dieses Jahr Weihnachten erleben. Wir können auch die Wiederkunft erleben. Ja? Ich finde, es ist wichtig, diese Zeichen mal vor Augen zu haben. Wir alle hören es und sind erfüllt, und dennoch ist es mal wichtig, das vor Augen zu führen. Wir leben hier in der Realität und wir sehen, die Bibel ist realistisch und die Zeichen sind erfüllt. Jetzt habe ich die Frage an dich, bewegt das etwas in dir? Sind wir vorbereitet auf das Kommen unseres Herrn? Denn wir sehen, er kann jeden Moment kommen. Sind wir darauf vorbereitet? Ich denke, wir Christen, wir drehen uns um Jesus in unserem Leben. Wir versuchen es zumindest als Mittelpunkt in unserem Leben zu haben. Wir als Gemeinde, wir singen Lieder, wir haben heute wunderschöne Anbetungslieder gesungen. Wir loben ihn, wir beten ihn an, wir reden miteinander über ihn, wir tauschen uns aus, ermutigen uns, beten füreinander, und es dreht sich viel um Jesus. Und dennoch, sind wir bereit auf ihn? Warten wir auf ihn? In einer Beziehung zu einem Menschen, wenn ich einen Freund schon länger nicht gesehen habe und man sich sieht, da freut man sich wieder. Oder wenn ich meine Ehefrau ganz lange Zeit nicht gesehen habe, ich freue mich dann wieder, sie zu sehen. Wie viel mehr sollte das bei uns Christen sein, wenn wir endlich unseren Herrn sehen dürfen? Hast du diese Sehnsucht in dir? Wartest du auf den Herrn mit dieser Sehnsucht, wie du auf einen Menschen wartest? Oder ist das für dich irreal? Für viele Christen sind es Träumer, die darauf warten. Es sind Träumer, die darüber gerne reden und Fantasien, wie wird es im Paradies sein? Doch es ist die Realität, wie wir sehen. Er kann jeden Moment kommen. Und ich frage mich sehr oft, wo ist meine Sehnsucht nach Jesus Christus, nach seiner Wiederkunft, ihn endlich zu sehen, endlich diese innige Gemeinschaft zu haben und ihn wirklich von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht. Vielleicht haben wir noch Wünsche und Ziele, die wir erfüllen wollen, die wir erreichen wollen in dieser Zeit, die wir noch haben auf Erden. Vielleicht denken wir, das schaffen wir eh nicht. Viele Christen vor uns haben auch schon gesagt, er wird kommen. Ich weiß nicht, was deine Ziele sind. Vielleicht noch zu heiraten, noch ein Kind bekommen, ein Haus bauen, zu Ende studieren, arbeiten. Ich weiß es nicht, was deine Ziele sind auf Erden, doch unsere höchste Priorität als Christ sollte doch sein, zu warten auf Jesus. Er kommt, er sagt es und er sagt uns auch, seid bereit. Also unsere Aufgabe als Christen ist es auf jeden Fall, auf unseren Herrn zu warten und nicht nur Däumchen drehen und ja, er wird schon kommen, wir müssen ja nichts machen, sondern wir haben Aufgabe. Wir haben die Aufgabe, bereit zu sein, sagt uns die Bibel. Und ich denke, es gibt nur wirklich eine Ausrede, die diesen Wunsch, dass Jesus kommt, zurückdrängen kann. Und zwar eine Ausrede, die in Ordnung ist, dass man wirklich Mission im Herzen trägt. Dass man nicht möchte, dass der Herr kommt, noch nicht jetzt, weil es noch Menschen gibt, die noch nicht an ihn glauben, die sonst in der ewigen Verdammnis leben und nicht in der Herrlichkeit bei ihm. Und wenn du diesen Wunsch hast, das ist ein Segen und etwas ganz Besonderes, dann ist es absolut berechtigt. Aber ansonsten gibt es keine Ausrede. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist. Also es gibt sogar Christen, die Angst haben vor der Wiederkunft Gottes, weil sie nicht genau wissen, was da alles geschehen wird und wie es ablaufen wird, wie Jesus dann kommt und was passiert dann mit meinem Umfeld, wie verändere ich mich, was passiert da? Und sie haben Angst vor dieser Situation. Ihr Lieben, es ist Jesus Christus, zu dem ihr Betet zu dem ihr Lieder singt, der euch liebt, der für euch gestorben ist, der extra auf die Welt kam als kleines Kind, um sich töten zu lassen von uns Menschen, damit wir eine Chance haben, zu ihm zu kommen, zu seinem Vater zu kommen. Und ich denke, wir dürfen uns freuen darüber, denn wir werden eine innige Beziehung haben. Wie toll ist es, wenn Jesus das Haus baut und nicht wir es bauen müssen auf der Welt, wo es die Motten zerfressen und es eh zerfallen wird wieder. Wie schön ist es, wenn Jesus kommt, dann vergiss dein Studium. Du kannst ihm die Fragen stellen, die du hast. Er wird dir die Fragen geben. Er ist das Wissen als Person und nicht ein dummes Studium allein. Das bringt uns alles nichts, was wir hier auf dieser Welt erreichen können im Vergleich zu diesem Moment, wenn wir wirklich seine Kinder sind und er da ist. Und darauf sollten wir uns vorbereiten. Das wird uns erfüllen, mehr als alles andere zuvor. Und wir müssen davor keine Angst haben. Sein Kommen wird herrlich sein und es wird toll sein, auch für uns. Und ich möchte uns Matthäus 24, und da sollten wir auch ruhig mitlesen, Matthäus 24, die Verse 36 bis 51 vorlesen, wo Jesus selbst sagt und ermahnt, dass wir vorbereitet sein sollten. Matthäus 24, die Verse 36 bis 51. Um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater. Wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und nichts merkten, bis die Sintflut kam und sie alle dahinraffte, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Dann werden zwei auf dem Feld sein, der eine wird genommen und der andere wird zurückgelassen. Zwei werden auf der Mühle mahlen, die eine wird genommen und die andere wird zurückgelassen. So wacht nun, da ihr nicht wisst, in welcher Stunde euer Herr kommt. Das aber kennt, wenn der Hausherr wüsste, in welcher Nachtstunde der Dieb käme, so würde er wohl wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat, damit er ihnen die Speise gibt zur rechten Zeit? Glückselig ist jener Knecht, denn sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Wenn aber jener böse Knecht in seinen Herzen spricht, mein Herr säumt zu kommen, und anfängt, die Mitknechte zu schlagen und mit den Schlemmern zu essen und zu trinken, so wird der Herr jenes Knechtes an einem Tag kommen, da er es nicht erwartet und zu einer Stunde, die er nicht kennt, und wird ihn entzweihauen und ihm seinen Teil mit den Heuchlern geben, da wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Wir sehen, diese Botschaft ist Jesus Christus ernst. Es sind viele Verse, die sich um diese Wiederkunft drehen und um ja diese Botschaft: sei bereit, ich komme. Und es ist nicht meine Botschaft, es ist die Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Es ist sein heiliges Wort vermittelt uns das, und darauf dürfen wir vertrauen. Er wird wiederkommen, und die Menschen werden unvorbereitet sein. Auch viele Christen werden unvorbereitet sein. Lasst uns darüber austauschen und reden und uns daran erinnern, immer wieder. Denn es ist so, wir wollen nicht zu diesen Christen gehören, die unvorbereitet sind. Es ist schade, wenn man sich schämen muss an dem Tag und sich nicht freuen kann. Und ich möchte, dass wir uns freuen. Ich möchte, dass ihr euch freut. Und ja, wir wissen nicht, wie gesagt, ob wir dieses Weihnachten erleben werden, weil Jesus kann jetzt kommen, er kann jeden Moment kommen. Die Zeichen sind in der Bibel erfüllt, und deswegen ist es so wichtig, uns aufmerksam vor Augen zu führen, und auch diese Wiederholung, die mir persönlich öfter so zu viel ist manchmal auch, diese Weihnachtszeit, dass sie sich jedes Jahr wiederholt. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Nichtsdestotrotz, wir lernen aus Wiederholung. Wir Menschen sind vergesslich und wir brauchen diese Wiederholung. Wir brauchen diese Botschaft des Advents, dass er wiederkommt. Es ist wichtig für uns, es ist essentiell. Und ich denke, auch wenn wir Baptisten sind und nicht Adventisten, sollte das auch eine große Priorität in unserem Leben darstellen, diese Botschaft, ja. Und so möchte ich euch einfach Mut machen, nutzt diese schöne Adventszeit aus, nutzt sie aus und führt euch vor Augen, der Herr kann jeden Moment kommen und seid bereit darauf. Und ich denke auch, wir als Gemeinde, wir müssen uns darum bewusst sein, Jesus kommt wieder, wir sollten in Liebe miteinander umgehen, denn wir sind seine Braut, wir werden abgeholt, wenn er wiederkommt. Die Gemeinde Jesu gibt es dann nicht mehr auf der Erde. Das ist eine Erde, die armselig ist, weil die Gemeinde nicht mehr da ist. Und wir müssen umso mehr die Dienste, die wir machen, die Aufgaben und die Gespräche, die wir miteinander führen, in Liebe machen und mit Verantwortung tragen. Denn sonst sind wir nicht vorbereitet auf unseren Herrn. Ja, Gott segne euch dabei und ich wünsche euch einfach noch eine schöne Weihnachtszeit.